Hello World.
Schönen guten Tag, Herr Schritzmeier.
Schuppe, ich grüße Sie.
Erste Folge, Pilotfolge.
Erste Folge, Pilotfolge.
Worum geht's?
Bin ein bisschen aufgeregt. Mobility Mavericks ist der Titel. Ich hänge immer noch bei unserem Intro, bei unserem Jingle, den ich einfach spektakulär gut finde. Wie heißt dieser Ryan Gosling-Film, wo Krawinski oder sowas, so ein französischer DJ, den Sound gemacht hat. Also das Briefing für das Intro war, es soll sich anhören wie Knight Rider.
Und du musst auch sagen, warum, ja?
Warum?
Weil es geil ist, erstens.
Okay, macht Sinn.
Und weil wir beide Kinder der 80er Jahre sind, ja? Und das eine Sache ist, unter anderem von vielen, die uns verbindet. Ja.
100%. Herzlich willkommen. Bin ein bisschen aufgeregt. Pilotfolge. Das ist jedem Anfang sozusagen, ist ja ein bisschen Anspannung und Freude inne. Genau, wir sind der neue Podcast für den Bereich Mobility, Technologie, Startups und würde ich sagen Weltgeschehen. Mit mir, Michael Schretzenmeier und
Michel Stumpe. Und das Ganze wochenaktuell.
So das Ziel. Also ich habe mein Vorsatz dieses Jahr, 50 Folgen produzieren. Ich denke, das werden wir schaffen, aber wir müssen dabei bleiben.
Genau, aber wir sind ja gut im Januar gestartet, nehmen heute die erste Pilotfolge auf und haben einiges mit euch vor. Unter anderem wollen wir mit euch besprechen, wer wir sind, was wir machen und warum wir diese Pilotfolge machen wollen und alle sukzessiven Folgen. Dann noch dazu sprechen, was sich insgesamt in der Mobilitätsbranche gerade tut, welche Themen vielleicht für uns auch relevant sind und auch einen kleinen Ausblick geben dazu, denn wir werden nicht nur im Studio sitzen und über das Geschehen sprechen, sondern auch quasi live from the field miteinander unsere Erfahrungen teilen bei Events global und international sowie national.
Ich freue mich drauf. Hat die Welt auf uns gewartet, Michel?
Du, ich bin ja ein bescheidener Niedersachse. Ich würde sagen, wahrscheinlich nicht, aber wir machen es trotzdem. Ja.
Genau, also besser hätte ich es nicht formulieren können. Ja. Genau das. Ich wurde gefragt von meiner Schwester vorhin auf WhatsApp. Kein Mensch wartet auf einen weiteren Podcast. Ich habe sie jetzt erstmal geblockt, selbstverständlich. Aber das stimmt. Wir haben Spaß an dem Thema und können, glaube ich, gleich über die persönliche Einführung ein bisschen beleuchten, warum wir uns dafür interessieren und warum wir das gerne machen wollen. Und freuen uns, wenn wir da über Zeit Hörer dazu gewinnen. Und jeder, der das vielleicht jetzt schon hört, gebt uns gerne Feedback. Wie gesagt, das ist eine Lernkurve, sowohl inhaltlich für mich, als auch sozusagen Podcast-Produktion und sowas mal auszuprobieren für uns beide. Insofern, genau, ich bin ein bisschen aufgeregt und freue mich.
Ja, aber dann nutzt doch mal jetzt den Enthusiasmus und erzähl doch mal kurz, wer du bist, warum du hier sitzt.
Mein Haus, und mein Boot, mein Auto.
Was du gerade machst. Ja?
Das mache ich. Mein Name ist Michael Schretzenmeier. Die allermeisten Menschen auf diesem Planeten, außer meine Kinder, nennen mich Schretze. Ich bin Founding Partner von InCharge Capital. Wir sind ein Frühphaseninvestor im Mobilitätsbereich. Das machen wir seit letzten April.
Wer hat da investiert in InCharge?
Genau, also sozusagen, wir haben ein erstes Closing so bei knapp 130 Millionen Euro gehabt im ersten Fonds. Das Geld kommt mit Masse von der Porsche SE. Das ist die Familienholding der Familien Porsche Pirch. Also tatsächlich eine reine Finanzholding, keinerlei strategischen Interessen. Und der Deutschen Telekom.
Und warum haben die dich gerade gefragt, so einen neuen Fonds komplett aufzusetzen? Hast du
Wir sind jetzt 4 Erfahrung, Minuten 35 oder? Im Podcast und ja. du schmeißt mir schon einen Curveball hier rüber. Nein, warum haben die mich unbedingt
das gefragt? Das hast du mir noch nie wirklich erklärt, warum du jetzt quasi in diese Rolle geschlüpft bist.
Das liegt doch auf der Hand. Ich wollte gerade sagen, was ich in meinem ersten Leben gemacht habe. Ich bin im Herzen tatsächlich ein Operator. Also ich habe bin zu Firmen dazugekommen. Ich würde jetzt nicht wie der Rest von Berlin sagen, ich bin immer nur Gründer. Ich war nie Gründer, bin immer dazugekommen, als schon ein bisschen was da war. Habe dann die Firmen groß gemacht und verkauft. Erst im Bereich Online-Dating. Das haben wir dazugekauft und sind dann in New York an die Börse gegangen. Da gab es das Wort Spec noch nicht, oder beziehungsweise es war noch nicht in aller Munde, es war 2017.
Wir haben es trotzdem gemacht.
Wir haben es trotzdem gemacht. Also völlige Harakiri-Aktion. wirklich völliger Wahnsinn, eigentlich eine deutsche Firma da in New York an die Börse zu bringen. Online-Dating an sich auch ein schwieriges Geschäft. Bin danach, habe eine Firma führen dürfen, die Pipedrive heißt, CRM-System aus Tallinn.
Habe ich immer genutzt
bei meinem CRM-System. Startups. Es gibt nur eins. wirklich für den SMI-Bereich, glaube ich, die Kategorie erfunden, ehrlicherweise.
Und das war auch immer gratis, ne? Glaube ich.
Genau, es ist umsonst. Es hatte dieses Trello-like, dass du die Karten hin und her schieben kannst, dass du deinen Funnel eben mal visualisiert hast, dass man den Funnel eben managen muss im Sinne von, wie schnell, wie ist die Velocity und solche Sachen, und das eben visuell aufbereitet, sodass das war ein Tool oder ist ein Tool für die Sales-Person. Ja, das heißt, die Sales-Leute, die selber damit jeden Tag arbeiten, die lieben Pipedrive, und das Produkt ist natürlich noch viel besser geworden und jetzt können auch ganze Sales-Teams das nutzen etc. Mhm. Das wurde dann an Vista Equity Partners verkauft, große US Private Equity Firma, und dann war ich CEO Europe bei SumUp, einem Fintech.
Kam das auch dann über Vista Equity oder?
Nee, das war irgendwie... der Daniel Klein, der Gründer, der rief mich an, weil er eine Referenz haben wollte zu jemandem, den er eigentlich heiern wollte. Sprich für mich. Ich wurde als ehrlicher Broker vorgestellt, also ich sehr ehrlich bin mit Referenzen über Leute. Mhm. Und habe auch eine wirklich gute Referenz gegeben. Und am Ende vom Gespräch meinte er, wir sollten nochmal telefonieren. Und dann haben wir nochmal telefoniert und nochmal. Und dann hat er gesagt, Mensch, ich sitze hier in den USA, wir haben gerade einen Umbruch im Management und das Europageschäft wollen wir zentralisieren, dass es aus einer Hand geführt wird. Ist natürlich ein Team-Effort, aber nichtsdestotrotz gab es diese Position CEO Europe und dann habe ich das gemacht, so 2,5, 3 Jahre. So, und daran merkst du, dann war der nächst logische Schritt, eigentlich einen Venture Capital Fonds aufzubauen im Mobility-Bereich. Ja. Oder? Also, dass die Erklärung jetzt nicht funktioniert, also im Moment mal.
Operator und dann jetzt Investor turned.
Auf Russisch gibt es ein Sprichwort sozusagen, das heißt, mein größter Feind ist meine eigene Zunge, ja, sozusagen, so ist das bei mir auch, also ich bin leider sehr ehrlich, da gibt es jetzt erstmal keinen roten Faden, ich kann das ganz kurz erklären, ohne zu viel Marketing zu machen, es gibt einen sehr, sehr, sehr guten Fondsmanager sozusagen, die DTCP hier aus Hamburg mit dem Thomas Preuß, der LinaX, Signavio, Pipedrive Deals etc. gemacht hat und dem Michael Rager zusammen. Wie gesagt, die waren in Pipedrive investiert, die kannten mich, wir haben den Verkauf zusammen organisiert an Vista Equity Partners und der Thomas kam auf mich zu und meinte so, pass auf, das klingt jetzt erstmal ein bisschen schief, aber ich würde dich gern anspitzen dafür, dass du da zu uns kommst, um einen Fonds aufzubauen im Mobilitätsbereich und ich habe natürlich irgendwie gesagt, ja, guck mal Thomas, also in dem Venn-Diagramm Mobility und VC-Experience bin ich außerhalb der zwei Kreise, das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Und dann hat er mir erklärt, pass auf, die Mobilitätskompetenz kriegen wir über die Porsche-Familie letztlich rein und jetzt zum Glück mein Partner Alexei, der das Venture-Geschäft und das Investment-Geschäft für die Porsche SE aufgebaut hat die letzten 10 Jahre. Das heißt, wir haben die Glaubwürdigkeit, das Feld haben wir abgedeckt.
Übrigens wie ich, gebürtiger Osnabrücker.
Osnabrücker, liebe Grüße Alexei. und auch mein Beileid, dass du das mit mir machen musst jetzt. Das zweite war, also wie wir Fonds aufbauen und einen Investmentprozess machen, du bist jetzt sozusagen der 6. oder 7. Fonds auf dieser DTCP-Plattform, also neben Infrastruktur und Datencenter, eben Growth Equity und jetzt eben InCharge. Das heißt, auch das können wir, aber wir wollen frühphasig rein und da brauchen wir jemanden, den wir kennen, dem wir vertrauen und der im Zweifelsfall die Sprache auch von Gründern sprechen kann, um das dritte Feld abzudecken, dass man eine Glaubwürdigkeit hat im Markt und vielleicht auch ein bisschen dadurch an Profil gewinnen kann.
Das finde ich immer so geil, wenn du sagst frühphasig, weil die Tickets, die ihr schreibt, die sind eigentlich keine klassischen Frühphaseninvestoren. Ja? Also ihr macht nicht irgendwie so 100 oder 200k, sondern ihr macht dann eher siebenstellig und mehr. Ne?
Also Sweet Spot sagen wir jetzt immer, und da wird meine Inbox jetzt volllaufen, weil natürlich die Leute hören 130 Millionen und dann rückwärts rechnen und sagen, das kann doch nie funktionieren. Aber also ich sag jetzt mal, was das Ziel ist. Wir sind auch noch im Fundraising, aber ich sag, was das Ziel ist. Also wir wollen Series A machen, 5 Millionen Ticket. Das, wenn ich mal so einen Satz antworten müsste, ist das die Antwort. Wir können früher rein, Pre-Seed würden wir nicht machen, aber wir könnten Seed machen. Wir haben jetzt Wabi war ein Investment, die klassische Frühphaseninvestition.
Genau, 30 Millionen.
200 Millionen Runde. Wir in Charge durfte 5 machen. Die Porsche SE hat auch noch ein bisschen was gemacht. Ja. In der Series B. Wir sind ein neuer Fonds. Wir haben eine gewisse Flexibilität drin, aber an sich würden wir gerne 5 Millionen Series A.
Wart ihr beteiligt an Flixbus? Oder ist
das hat die Porsche SE direkt gemacht. Das hat die Porsche SE direkt gemacht. Müsste man Alexei mal fragen. Der hat das mit dem Stefan Weber zusammen. Der hat das gemacht, genau. Flixbus ist und ESA Aerospace und Celestial. Also die haben ein ganz gutes Portfolio, ehrlicherweise, dort aufgebaut über die letzten Jahre und sehen natürlich auch viele Deals. eher Later Stage, aber sozusagen der Dealflow, den kriegst du als Porsche Family Holding dann schon auch immer gezeigt, ab einem gewissen Punkt.
Und wie kommst du jetzt, dass du einen Podcast machen möchtest zum Thema Mobility?
Du wolltest den noch unbedingt machen. Ich habe ja gesagt, pass auf. Nee,
ich habe mich nur zur Verfügung gestellt.
Ich arbeite eher am Verborgenen. Ja, ich bin ein Mann weniger Worte. Ja. Ich möchte keinen Podcast machen.
Im Hintergrund, ja.
Also, ehrlicherweise, ich habe zwei oder drei Gründe. Der erste Grund war, ein bisschen motiviert durch den Alex Graf. Auch da nochmal einen lieben Gruß. Der hat mir ein bisschen geholfen am Anfang bei meiner Recherche. Letztlich durch einen Podcast in den Vertical ganz tief einsteigen. Also mich selber zu zwingen, viel genauer hinzugucken, was die Technologie anbetrifft, was Markttrends anbelangt. Ich komme nämlich nicht aus der Mobilität und es ist schon eher deep-techig im Vergleich zu den SaaS- oder Fintech-Sachen, die ich davor oder Online-Dating, die ich davor gemacht habe. Das heißt, man muss sich mit den Themen ein bisschen beschäftigen und ich fand das ein sehr gutes, disziplinierendes Vehikel, dir als Schwergewicht sozusagen da gegenüber zu sitzen jede Woche, um mich damit zu beschäftigen. Also mich interessiert das, aber ich wollte da tiefer einsteigen. Und getrieben eben durch diese Alex Graf-Story, dass er sich so Energiewende und Batterien und Solarpanel verbaut und irgendwelche E-Autos immer Probe gefahren, die er jetzt umsonst bekommt, das ist mein zweites Ziel. Ich will auch, also.
Du willst eigentlich Autos umsonst.
Ich möchte eigentlich ein Auto umsonst haben. Ja, okay. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir sind ein neuer Fonds. Wir haben natürlich ganz prominente Backer. Ich bin sehr nicht schüchtern und ich bin auch stolz auf, was ich erreicht habe, aber niemand hat jetzt auf mich gewartet sozusagen in der VC-Welt, Startup-Welt und es hat hoffentlich irgendwann, bringt mich das Leuten näher, mit denen ich dann zusammen Geschäfte machen kann und die sagen, hey, investier doch in meine Firma und ich kann mich da unterhalten. Das hat einen kommerziellen Hintergrund. Und der dritte ist, ich hatte einen Lunch mit dir, den fand ich extrem gut und ich mache immer, also nach dem Lunch wusste ich, dass ich mit dir mal was machen möchte und dann hat sich das ergeben. Das war einfach für mich total klar, dass ich das machen will. Das sind die drei Gründe.
Das war ja auch lustig, wie wir zusammengekommen sind. Ja. Ne? Wir haben irgendwie von 3, 4, 5 unterschiedlichen Leuten gehört, dass wir mal miteinander reden müssen und uns eigentlich gar nicht kannten.
Aber weißt
obwohl du, wir jahrelang in Berlin quasi aneinander vorbeigelebt haben.
Wie oft ist das so?
Ja.
Und dann triffst du die Person und denkst so, ey, was ein Honk.
Ja.
Wie oft hört man, nee, ihr sagt, das würde so super passen, so Arranged Marriage, und dann triffst du den und sagst so, Alter, in 100 Jahren, ich würde noch nicht mal sozusagen durch den McDrive mit dem Typen fahren.
Ja? In mit zwei unterschiedlichen Autos,
weißt du? Genau. Aber in dem Fall hat das super gepasst. Ich glaube, du hast auch bezahlt an dem Tag, deswegen fand ich dich sympathisch.
Ja, habe ich aber nur gemacht, weil du so viel erzählt hast und gar nicht gegessen hast, weißt du? Deswegen dachte ich, muss ich auch zumindest ein bisschen was tun.
Ich habe mehr gegessen. Also. Nee, ja. Und das, genau, wir wurden das ist echt mehr, also vom Henry, vom, ich habe wirklich, das stimmt, 3 oder 4 Leute unbedingt den Michel Stumpe mal kennenlernen. Ja. So, hier sitzen wir.
Hier sitzen wir und versuchen, was Vernünftiges auf die Beine zu stellen.
Das stimmt.
Was Hauptsache, hoffentlich die auch inhaltlich überzeugen kann. Ja. Ja,
das werden wir dann sehen, aber ich spiele die Frage mal zurück. Also ich meine, du stirbst jetzt auch nicht vor Langeweile, wenn ich so zuhöre, was du den ganzen Tag machst. Warum sitzt du mit mir hier in diesem Studio und willst über Mobilität reden?
Du, ich habe ja, ich komme aus dem Private Equity Umfeld, habe das am Anfang meiner Karriere gemacht und bin dann relativ schnell auf die Gründerseite gegangen, habe Unternehmen gegründet, mein erstes Unternehmen in London, damals im Bereich Digital Publishing, haben das dann verkauft an Private Equity Unternehmen Platinum Equity in New York. Bin dann nach Berlin, habe Freunden geholfen, ein Unternehmen groß zu machen, Firma Pressmatrix von dem Daniel Höpfner, Henry Kühnert, hatten das damals gegründet, haben das dann auch verkauft und habe dann 2015 mit einem guten Freund von mir und Studienkollegen Fabian Kofler die Firma Carjump übernommen. Die gab es schon, gab dann im Management ein paar Probleme, wir haben es übernommen. Haben es sehr schnell innerhalb von 18 Monaten groß gemacht, dann verkauft an damals PSA, heute Stellantis. Und das hat mich quasi auf diese ganze Mobility-Automotive-Schiene gebracht.
Ist der Kaufpreis publik?
Der ist nicht publik, aber wenn du mich lieb fragst, abends mal beim Mineralwasser, kann ich dir sagen, ja.
Aber hast du so eine grobe, hast du so eine grobe Richtschnur? Also eher so 7-stellig, eher so 8-stellig, eher so 9-stellig?
Ja, so Richtung 9-stellig, ja.
Okay.
Und das hat sehr gut für alle funktioniert. Und Die nach dem Kauf haben die Franzosen mich in die USA geschickt als Geschäftsführer für die Gruppe. Da habe ich dann so spannende Sachen gemacht, wie Peugeot als Marke wieder in die USA eingeführt, eine Fabrik gebaut in Atlanta. Also auch wirklich die Hardware-Seite der Automotive-Branche kennengelernt. Bin dann 2021 wieder zurückgekommen nach Deutschland, habe mich an einem kleinen VC-Fonds in Berlin beteiligt, der sehr agnostisch investiert in unterschiedliche, vor allen Dingen technologische Nerd-Themen. Building 10 nennt sich der, zusammen mit dem Henry und dem Daniel. Seitdem mache ich häufig sehr viel unterschiedliche Sachen, muss ich sagen. Ja? Also ich bin nicht jemand, der linear einen Job macht und dann nichts anderes, sondern ich stehe schon darauf, parallel sehr viele unterschiedliche Sachen zu machen. Ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum ich echt Bock habe, mit dir diesen Podcast zu machen. Ich weiß auch gar nicht, hast mich auch schon gefragt, so warum willst du das machen? Ich weiß offen gesagt noch gar nicht so, wo die Reise hingehen soll. Weiß gar nicht, ob du es machen willst.
Ja. Ich sag mal so, Spoiler, jetzt ist es zu spät.
Ja, nach der Pilotfolge weiß ich auch nicht, ob ich noch Bock habe, meinst du? Oder was? Ja.
Leider. Nach einer Sendung ja, abgesetzt.
Jetzt mitgehangen, mitgefangen, sagt man ja. Ne? Ich freue mich total drauf. Ich habe total Bock. Hab auch festgestellt, so in der Vorbereitung für die Pilotfolge heute und auch die Folgefolgen, dass es mir unheimlich Spaß macht, mich zu diesem Thema zu äußern und das vielleicht nicht so eindimensional zu machen, so nach dem Motto, was funktioniert gerade im Bereich der Mobility oder der Mobilität und sind deutsche Automobilhersteller noch zeitgemäß oder nicht, sondern das in so einen Gesamtkontext des wirtschaftlichen und politischen einzuordnen, das ist, glaube ich, etwas, was uns beide vereint und auch etwas, worauf die Hörer dieses Podcasts sich freuen können.
Ja. Also ich persönlich habe immer die Gefahr, einen Schritt weg davon gecancelt zu werden. Aber ich meine, auch dann wird es ein interessanter Podcast.
Alleine für die Story danach, ja, hat sich gelohnt, ja.
Absolut. Ich glaube auch, also für mich persönlich ein vierter Punkt ist, die Glaubwürdigkeit gegenüber meinen Söhnen wird steigen, wenn ich einen Podcast habe. Das ist eine Währung sozusagen.
Ja, braucht man das mittlerweile bei den Kindern?
Ich erzähle dir eine Geschichte. Einer meiner Söhne gibt eine große Rockband, die viel Feuershow macht, immer auf der Welt, Rammstein. Die Kinder gehen zusammen in die Schule und mein Sohn kam irgendwann mal zu mir nach Hause und sagt so, ey, die haben einen Pool, total super da. Da wird auch mal Musik gemacht und so. Und frage ich so, kennt man die Band? Der so, nee, keine Ahnung, hab nicht gefragt, aber die kennt man, glaube ich, nicht, sagt er zu mir. Das ging so ein paar Wochen über den Sommer. Und dann frage ich irgendwann, aber die muss man doch dann kennen. Irgendwie sagt er, nee, glaub da wirklich, aber frag doch mal, wie die heißen. Und kommt er zurück, sagt er, ja, also der hat gesagt, die Band heißt Rammstein.
Eine ganz kleine deutsche Band.
Ja. Und dann sagt er, und dann guckt er mich an und sagt, kennt er die? Kennt man die? Sag ich, pass auf, du wirst zwischen Tokio und Buenos Aires, Santiago de Chile, keine Person über 20 Jahre alt finden, die Rammstein nicht kennt. Du wirst es nicht schaffen. Jeder kennt die auf der ganzen Welt. Superstars. Man ist so völlig unbeeindruckt. Völlig unbeeindruckt. Guckt mich an, macht Spotify auf, guckt drauf sozusagen, wie viele Listens die haben. Und dann, glaube ich, irgendein Song hat über 1 Milliarde Listen. Ab dem Punkt wusste er, die sind legit, sozusagen, weil auf Spotify stand, das gibt's auf Spotify. Und
hat beim Suchen Augenkontakt gehalten wahrscheinlich.
Sozusagen,
ne?
Weil also meine Aussage hat er nicht geglaubt, also der Faktencheck läuft über Spotify, insofern hoffe ich, dass sie das dann irgendwann gut finden, was ich hier mache.
Mal gucken. Ab wie viel Hörern nehmen die dich denn ernst, deine Söhne?
Das verrate ich denen nicht. Ich sage immer, hey, ich glaube, wir fangen an. Ich glaube, wir müssen damit leben, dass am Anfang 5 Leute zuhören. Und damit bin ich auch schon happy, ehrlich gesagt. Ja, total. Weil das erste Ziel ist ja, mich mit Mobilität zu beschäftigen. Und das werde ich in jedem Fall machen. Ich glaube, wenn ich denen sage, dass 5000 Leute zuhören, das fänden die, glaube ich, schon, das fände ich schon ziemlich gut.
Das fände ich auch ziemlich gut.
Das fände ich crazy. Ehrlich gesagt, aber das werden wir dann rausfinden.
Ich habe meine Eltern und meine Frau verhaftet, damit haben wir schon mal 3 Hörer. Ja,
ja, total.
Und darüber hinaus ist alles ein Zugewinn.
Doch, ja, ich werde auch Leute einfach zwingen, die gesetzlich dazu verpflichtet sind und oder abhängig sind von mir, dazu
durch diverse Zahlungen, ja. Vielleicht kannst du das auch wenn du in Startups investierst, als Klausel mit reinnehmen, dass sie...
Die müssen Promo machen.
Die müssen hören, ob sie wollen oder nicht.
Ja, okay, ich frage dir dann immer ab. Ja, okay, das machen wir auf jeden Fall. Das ist ein guter Punkt.
So. So, was haben wir vor? Also ein paar Sachen vielleicht noch, bevor wir dann in die Folgen reingehen. Also Ziel der Folgen ist, euch wochen- und tagesaktuell Informationen aus der Mobilitätsbranche zu geben, das einzuordnen in politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Wir werden von Live-Events berichten, zum Beispiel von der Shanghai Mobility im April, vom Pebble Beach im Juni oder der Tokyo Auto Show im Oktober, um da auch wirklich eine gewisse zeitnahe Berichterstattung einfach auch darzulegen. Wir machen das, wie gesagt, wöchentlich und freuen uns vor allen Dingen jetzt am Anfang auf reges Feedback, auf was fehlt, was kann besser gemacht werden und welche Sachen haben euch besonders gut gefallen.
Und wir sind so geil vorbereitet, dass wir noch nicht mal sagen können, an welchem Wochentag wir jetzt immer rauskommen. Haben wir noch nicht vereinbart. Hast du eine Meinung?
Ich würde sagen Freitag.
Du würdest sagen Freitag?
Aus dem Bauch heraus.
Hier, ich guck mal hier ins... da wird genickt. Daumen hoch, Freitag.
Weil ich habe gelernt, der Lanz und der Precht kommen am Freitag raus, indem sie und nehmen mittwochs auf. Also das wär,
was sind so deine drei Lieblingspodcasts? Was hörst du regelmäßig?
Also ich höre den Omer-Podcast regelmäßig, finde ich sehr gut. Da die tiefen Gespräche, macht mir sehr viel Spaß. Also ich bin gar nicht so der Podcast-Hörer, muss ich sagen. Nee. Ich mache das immer sehr, sehr opportunistisch, dass ich das höre, was gerade irgendwie passt. Also ich suche immer nach speziellen Themen und wenn dann ein Podcast auftaucht, dann höre ich mir das an. Ich finde zum Beispiel vom NDR gibt es einen Podcast zu Verteidigung und Strategien. Ja? Finde ich zum Beispiel sehr gut.
Schach oder jetzt Krieg?
Krieg.
Okay. Ja. Interessant. Ich bin... Riesen-Doppelgänger-Fan. Ich geb's offen zu. Ich sage immer intern, ich habe mehr über Balance Sheets beim Doppelgänger-Podcast gelernt als an der WU.
Ja, sehr gut.
Das finde ich total interessant. Als ich Leuten erzählt habe, so, ich mache jetzt diesen Podcast mit dir und gerade mit dir, haben viele mich gewarnt, oh, pass auf, dass nicht so eine Doppelgänger-Dynamik reinkommt. Ich weiß jetzt nicht, was so schlimm am Pip ist. Also ich finde jetzt nicht. Also wie gesagt, das muss natürlich jeder für sich entscheiden, aber ja. Also weiß ich jetzt nicht. Road to Autonomy, guter Podcast. Höre ich und glaube ich, würde ich auch viele Sachen entlehnen. Und dann, ich gebe es offen zu, mein Guilty Pleasure sind immer diese ganzen True Crime Sachen. Ich höre hier total.
Du bist dann richtig Deutscher, ja? Oder sagst du irgendwie so, das
total.
Guckst du auch Tatort?
Aber ich kann mir diese ganzen, ich kann mir den Böhmermann überhaupt nicht geben, ganz schlimm. Und alles andere, was so in die Comedy-Ecke geht, das ist alles leider nicht mein Humor. Und auch zu sehr eingefärbt, um es mal vorsichtig zu sagen. Das kann ja alles nicht, aber True Crime finde ich schon wirklich sehr gut.
Also ich bin auch noch jemand, der lineares Medium sehr gut findet. Ja? Also,
kannst du mit meiner Schwester zusammentun. Die will auch immer, wenn die an Weihnachten zu mir kommt, macht die, sagt, wie geht der Fernseher an? Ich habe seit Monaten kein Fernsehen geguckt.
Ja, Fernsehen gar nicht so sehr, aber zum Beispiel Radio höre ich sehr gerne. Deutschlandfunk oder NDR1 Info.
Meine Kinder fragen immer, aber also, was ist denn die A40 und sonst was? Weil ich bin ja in Hürth, 50354, vor live geboren. Ja. Ich höre natürlich 1 live. Und in Berlin, meine Kinder müssen schon immer 1 live hören. Und die kriegen natürlich Staumeldungen gezeigt von Städten und Orten, die noch nie gehört haben. Ja, die 555 Richtung Bonn ist irgendwas, irgendwie Stau.
Na gut, da kannst du aber einen eigenen Radiosender für haben, Stau im Ruhrpott. Ja.
Eins live höre ich sehr gerne. Das finde ich eine gute Sache. Genau, aber weil wir gerade gesagt haben, also es wird, glaube ich, was wir hier besprechen, wir werden natürlich deutsche Autobauer beleuchten, die Ergebnisse besprechen, aber glaube ich einen großen Anteil auch Technologiesachen haben, also autonomes Fahren, die Technologie, die darum geht, alles natürlich, was die Elektrifizierung anbelangt. Und wir werden um das Thema AI nicht herumkommen, denn Physical AI, werden wir was zu sagen, ist natürlich das in aller Munde seit der CES. Und da werden wir, glaube ich, immer mehr drauf eingehen und sagen, welche Technologien inwiefern unser Leben verändern oder wie wir uns von A nach B bewegen als Person und oder Güter. Ich glaube, da sind wir dann breit aufgestellt, inklusive der Finanzierungsrouten, Verkäufe etc. etc. Wir lassen uns ein bisschen von der Nachrichtenwelle dahin tragen, wo es denn hingehen soll.
Willst du auch so ein bisschen Dealflow teilen?
Ich habe eigentlich gedacht, dass die Leute nach dem Podcast zu mir kommen und mit mir Dealflow teilen. Okay, das wäre. Nee, das ist ja. Das ist eine sehr gute Frage. Ja, ich kann das kommentieren, was ich kommentieren kann und darf. Also ich, logischerweise Sachen, die noch vertraulich zu behandeln sind, werde ich hier nicht besprechen. Jetzt klingt das so, als ob ich so wahnsinnig viele vertrauliche Sachen schon habe und weiß.
Ich glaube, du hast dir bestimmt schon 500 Startups angeguckt in den 12 Monaten,
ja,
die du das nicht machst.
Wir sind seit April live. Ich finde immer, ja. Demut ist immer ein gute Richtschnur. Also nein, ich habe da glaube ich nichts. Ich habe noch kein Wissen und keine Sachen, die jetzt die Leute, die das vielleicht hier hören, nicht schon alle gehört haben, aber das, wo ich meinem Wort gegeben habe, das vertraulich ist, das bleibt vertraulich. Den Rest bespreche ich sehr gerne. Oder lass es dich sagen.
Letzte Frage, muss man an der WHU studiert haben, um was mit Startups zu tun zu haben?
Überhaupt nicht, glaube ich. Ich weiß, dass das so ein bisschen, also ich kenne ja die Kritik, seit ich da studiert habe. Und ja, das hat natürlich irgendwie, das ist eine Form von Seilschaft, die da entsteht, wenn man mit 70 anderen nur studiert, die einen schon halb durchs Leben getragen hat, weil das Netzwerk einfach sehr gut funktioniert, weil man mit sehr schlauen Leuten dort gearbeitet hat und sehr unternehmerischen Leuten und maximal getrieben durch einen Olli Samba natürlich. Aber also wenn man jetzt sieht, was in München vor allen Dingen passiert, aber auch rund um Karlsruhe, rund um Aachen oder insgesamt in NRW, ist ja offensichtlich, dass man nicht an der WU studiert haben muss. Und insbesondere, je technischer es wird, da trägt natürlich dann die Standorte mit einer guten technischen Ausbildung, also München allen voran. Ne? Also nein, die Antwort ist ganz, ganz klar nein. Ich würde es jetzt aber auch nicht so verteufeln, bin aber auch befangen, offensichtlich.
Der Verteufel nicht, ist nur...
Wird schon auch verteufelt. Also sozusagen, ich sehe das Augenrollen immer und ich kann es ja auch verstehen. Also sozusagen, ich kenne genug Leute, die, sag mal, Kragen hoch und durch. Ja,
ich wusste gar nicht, dass da nur 70 Leute studieren in einem Jahrgang.
Nee, das war früher noch so.
Ja, jetzt sind es mehr, oder?
WU ist sozusagen jeder nachfolgende Jahrgang ist natürlich deutlich schlechter als man selber.
Selbstverständlich.
Ab dem ersten Jahrgang aber schon. Ja. Wurde immer schlechter. Wir sind jetzt im negativen Bereich. Ja. Nein, Quatsch. Ich glaube, dass durch Bachelor, Master und durch andere Studiengänge hat sich das deutlich, deutlich vergrößert. Es sind ein paar hundert Mann, die da studieren. Und Frauen vor allen Dingen immer mehr, zum Glück. Das hat sich geändert.
Cool.
Hast du auch studiert?
Ich habe auch studiert. Ich habe in Rotterdam studiert, ja. Aber ich habe den Master nie fertig gemacht. Ich habe dann schon im Master angefangen zu arbeiten.
Ja. Nein!
Selbstverständlich. Das war auch nicht einfach für mein Umfeld. War aber im Nachhinein, glaube ich,
hat die richtige Entscheidung. Hat sich gelohnt, würde ich meinen?
Wir haben am ersten Tag meines Studiums, meines Bachelors, sagte einer der Professoren, das, was ihr jetzt lernt, ist ab dem Moment, wo ihr die Uni verlasst, nicht mehr relevant. Ja, und
stimmt das aus deiner Sicht?
Ja, also ich glaube, an der Uni lernst du systematisch, dir Informationen anzueignen, nach wie vor. Aber inhaltlich ist es, glaube ich, irrelevant. Ja, weil alle Informationen, die du da hast, die wirst du eh nicht nutzen. Ja, und vor allen Dingen jetzt heutzutage, wenn du dir anschaust, was du mit ChatGPT alles machen kannst, du brauchst gar keine Hausarbeiten mehr machen. Das schreibt das Programm für dich. Finde ich ehrlich gesagt nachteilig. Ja? Also ich fand das immer sehr spannend. Und ich hatte auch im Studium einen Moment, wo ich gesagt habe, das ist ganz cool, wenn man das 2-3 Jahre macht, dann zu einem Punkt kommt und sagt, okay, die ganzen unterschiedlichen Fächer, die ich gelernt habe, haben dann in Kombination, macht das Sinn. Ja. Ja? Also man hat ein größeres Gesamtbild. Dafür ist das gut, bin aber sozialisiert worden im Handwerk, also komme aus einer Handwerkerfamilie und finde das genauso spannend, einen Tisch zusammenzuschrauben. Ja.
Was würdest du den Kindern empfehlen, was sie studieren sollen? Oder was sie, aber Verzeihung, welche Ausbildung sie machen sollen? Und das ist eine ehrliche Frage, denn ich habe keine kluge Antwort drauf.
Ich kann einfach nur sagen, die sollen machen, worauf sie Bock haben. Und ich habe auch 3 Söhne, sind alle sehr unterschiedlich die sollen machen, worauf sie Lust haben. Und ob das ein Studium ist oder eine Ausbildung oder hoffentlich eins von beiden, ja. Dann in welche Richtung sie gehen, das ist mir völlig egal, solange sie nicht. Also ich glaube, ich würde heute für mich sagen, dass ich kein reines BWL-Studium mehr machen würde. Mhm. Ja, ich glaube, ich würde etwas machen, was eher in Richtung Naturwissenschaften geht, ja, etwas machen, was eher in Richtung Engineering geht,
ja,
wo du quasi ein gewisses Handwerkszeug mitbekommst, denn dieses Kaufmännische hast du entweder oder du hast es nicht. Also ich glaube, es ist dir in die Wiege gelegt. Das ist nichts, was du zwangsläufig lernen kannst.
Ja, so ging es mir auch. Also bei mir stand zur Wahl entweder theoretische Physik oder BWL und dann haben wir halt für BWL entschieden. Ja, das war
theoretische Physik war zu einfach, ja.
Haben wir einfach gedacht, ich will ja auch was haben, was ich nachher anwenden kann. Ja, es wäre natürlich beides gleich gut gegangen für mich, aber ja. Ja, ich glaube, ich würde... ich würde zusätzlich noch Philosophie studieren. Glaube ich schon. Und ich glaube auch, dass das ein Studium ist, das in der Welt, wo du die Informationen dir so aufbereiten kannst, und das ist ja letztlich ein sehr mathematisches Studium auch, also sehr logisches und sonst was. Also es ist ja kein fluffy Fach, sondern es ist wirklich tough.
Wird aber so wach genommen.
Ja, gut, ist halt Blödsinn. Ja, aber das würde ich machen. So, aber wir schweifen ab, ist eine Pilotfolge. Mensch, wollen wir noch irgendwas mitgeben? Ein Sinnspruch für die Woche? Wahrscheinlich nicht.
Ich würde einfach sagen, gebt uns Feedback, sagt uns, wie wir, was wir machen, wie wir es machen und vor allen Dingen viel spannender, was ihr hören wollt. Ansonsten werden wir ehrlich, transparent und zeitnah die Informationen, die für uns relevant sind, hier auf diesem Sender teilen.
Oh mein Gott, das hast du so toll gesagt. Ja. Küss die Hand, schönen Tag euch allen. Tschüss.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.